Der Ort, an dem ich mich jetzt befinde, ist der richtige Ort. Mhm. Es gibt jetzt keinen besseren. Und auch wenn er nicht super gut ist, ist es auf alle Fälle gut genug für diesen Moment. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz tiefe Erkenntnis zu sagen, das, was gerade in diesem Moment passiert, ist gut genug. Und es ist der Moment, das ist der Moment, der mir die ganze Fülle bringt. Es gibt keinen anderen.
Hallo, herzlich willkommen zu Metacast. Heute haben wir wieder eine Interviewpartnerin hier, Mido Kawamura. Mido ist Anleiterin von Meditation im buddhistischen Zentrum hier in Berlin, im Lotus Vihara. Und sie ist auch Yogalehrerin, Modemacherin, Kostümbildnerin und Feng Shui-Beraterin, ja? Also sehr vielfältige Tätigkeiten. Und ich habe schon an mehreren Vipassana-Nachmittagen oder Tagen mit Mido mit praktiziert. Und es waren für mich sehr bedeutsame Tage in Bezug auf die Praxis. Deswegen freue ich mich hier heute mit dir, Mido, zu sprechen über die Meditation und Buddhismus und ja, was auftaucht in unserem Gespräch.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Okay, super. Wie geht's dir denn gerade?
Wunderbar. Ich genieße alles, was ich tue und habe ein paar wirklich schöne Projekte, die wir gerade angehen, zum Beispiel auch ein paar neue Vipassana-Tage, diesmal außerhalb des Zentrums, aber trotzdem quasi im Lotus-Vihara-Kontext in Korin auch Tage anbieten zu können. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Wie können wir denn davon was finden, zum Beispiel im Internet, wenn da jemand dann teilnehmen möchte oder mehr von dir erfahren möchte?
Ja, ich denke, dass das bei Lotus-Vihara dann auf der Seite stehen wird, wenn es soweit ist. Im Augenblick gibt es noch keine Daten, aber ich denke, dass es auf alle Fälle dieses Jahr noch stattfinden wird, wahrscheinlich nach dem Sommer, denke ich ja, vielleicht im September.
Okay, super. Und du hast auch eine Internetseite, da können Leute generell dich auch finden,
ja, generell, ne? Können meine Leute meine ungefähr 3 Jahre nicht mehr bearbeitete Internetseite finden, also wundert euch nicht, wenn da irgendwelche Weihnachtsaktionen von Anno Zwack drin sind. Aber so ist es halt. Die Gegenwart ist irgendwie immer viel stärker und deshalb ist die Pflege da nicht so groß. Ja, man findet aber dann meine Arbeit und das, was ich mache. Die Meditationstätigkeit allerdings ist da nicht so groß vertreten.
Okay. Aber über die Meditation, das machst du hauptsächlich im Lotus Vihara, glaube ich, ja?
Nein, also ich habe tatsächlich auch schon an anderen Stellen, ob das jetzt Fitnesszentren sind oder eben wo es gebraucht wird, Meditation angeleitet. Ich bin da gar nicht so auf den buddhistischen Kontext alleine reduziert und möchte das auch eigentlich nicht.
Aha.
Weil ich denke, dass das Meditieren oder sagen wir mal so, diese Vorstufe des Meditierens, dass sie den Menschen so gut tut, dass ich das eigentlich überall anbieten möchte und ich möchte, dass alle Leute das ausprobieren und gucken, ob das für sie was ist und würde sehr gerne nicht so abschrecken durch so einen, so einen Überbau. Mhm. Wobei es natürlich nachher dann schon wichtig ist, dass man genau diesen theoretischen Hintergrund eben auch vermittelt, damit man sich dann auch verorten kann in der Praxis. Aber fürs Erste, denke ich, ist für die meisten Menschen gut, eine Erfahrung zu machen. Und anhand der Erfahrung dann so ein Interesse zu wecken und mit dem Interesse dann tiefer zu gehen. Und das sind alles Sachen, wenn man das halt nicht ausprobiert dann und vielleicht nur liest oder von irgendjemand anders weiß, der das erlebt hat, dann motiviert das eben nicht so, ne? So. Und das ist der Grund, warum ich da gar nicht, habe da keine Scheu, das irgendwo was anzuleiten, falls es gerade gebraucht wird oder Menschen die Bereitschaft haben, mitzumachen.
Ja, super Sache. Das, denke ich, ist sehr hilfreich, weil viele Menschen sagen auch, sie wollen jetzt nichts mit Buddhismus, nichts mit Religion zu tun haben, aber sind dann trotzdem offen für Meditation vielleicht.
Mm, ne? Auf alle Fälle. Wobei ich, also am Ende, glaube ich, geht's nicht ganz ohne, ne? Also rein einfach nur hinsetzen und zu hoffen, dass man, dass das sich schon zu einer Art Meditation herausbildet mit dem Ziel, quasi vielleicht sogar Erleuchtung zu erlangen. Das ist schon schwierig, wenn man jetzt nicht in den größeren Kontext eingebettet ist, ob es jetzt egal, welcher Kontext es ist, welche Art von Buddhismus oder auch Christentum oder was auch immer. Also ich glaube, man muss eingebettet sein, weil wir da allein meistens nicht die Kraft entwickeln können. Aber fürs Erste jeder, also egal wo man herkommt, man ist dann immer willkommen sozusagen in dieser Kiste, in der Meditationskiste.
Ja.
Ja.
Willst du vielleicht mal erzählen, wie du denn zum Buddhismus gekommen bist?
Ja, also bei mir ist es ja so, ich bin ja halb Deutsche und halb Japanerin und bin auch mit 11 Jahren dann nach Japan gezogen und habe dort meinen ersten buddhistischen Tempel gesehen. Und ich würde sagen, das hat mich auch sofort tief beeindruckt, weil die japanischen Tempel unglaublich schön sind, egal ob es jetzt Shinto-Tempel sind oder buddhistische Schreine und Tempel. Haben sie natürlich auch das, was vielleicht in der japanischen Kultur der Buddhismus so hervorgebracht hat, so eine unglaubliche Klarheit und Stille. Und das hat mich als Kind einfach total beeindruckt, zutiefst beeindruckt. Also ich weiß, dass ich in Kyoto war, an einem sehr bekannten Tempel der Ryoanji. Der hat den, ich glaube, einen der bekanntesten Steingärten der Welt. Und dieser Steingarten, den habe ich, glaube ich, morgens um 6 gesehen und er hat so einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Und ich habe dann tatsächlich Jahre später, wollte ich das nochmal korrigieren, das war sicherlich 30 Jahre später, wollte ich nochmal diesen Eindruck irgendwie korrigieren und bin nochmal hin. Und es war aber eigentlich noch beeindruckender.
Also.
Ja. Ja, also das ist sozusagen... der Einstieg war auch bei mir sozusagen über dieses Gefühl, dass da was ist. Jetzt muss ich aber auch noch was zu dem Steingarten sagen. Ne? Der Steingarten, dieser Steingarten im Ryoanji, der stellt die Erleuchtung dar. Und es ist ein Steingarten, es ist so in einem Innenhof und dann gibt es dieser Kies, der so in Furchen, wie so Wasser, wie so Wellen gefurcht ist und es sind, glaube ich, 9 Steine dort insgesamt arrangiert und oder vielleicht sind es auch 12. Aber jedenfalls kann man nicht immer alle Steine sehen, egal von woher man guckt. Und das ist schon mal ein Geheimnis. Und das wirklich große Geheimnis ist an diesem Steingarten, man erkennt keine Ordnung da drin und trotzdem wirkt es total ausgewogen. Und das ist das, was so total beeindruckend ist. Also man fühlt sich so beruhigt durch diesen Garten und der ist unglaublich bekannt und da kommen auch so Heerscharen von Touristen jeden Tag her. Aber da strömen vielleicht, ich weiß nicht, auf einmal 50 Leute rein und die setzen sich da hin und werden einfach ruhig. Und das ist beeindruckend. Also und ohne irgendwas über den Buddhismus oder so zu wissen, hat mich das einfach ganz tief berührt. Und das war vielleicht so mein erster Kontakt mit dem Buddhismus. Und dann, ja, dann bin ich halt habe ich meine Teenagerzeit auch wirklich in Japan verbracht und wir haben direkt neben einem Tempel gewohnt. Da sind wir mal abends kurz vorbeigelaufen. Das war irgendwie so ein Tagesspaziergang, da abends hinzugehen und die Ruhe dort zu genießen und über den Tag nachzudenken. Und der Mönch, der war auch total nett und hat immer gefragt, wie es uns geht. Und der war auch sehr offen. Der hatte zum Beispiel noch eine Marienfigur irgendwo hinten im Tempel versteckt. Und hat die ab und zu für uns sozusagen dann geöffnet. Ja, also das erschien mir alles sehr offen und es hat einfach einen guten Eindruck auf mich gemacht. Das war alles so freundlich.
Mhm.
Ja.
Was ist eine Marienfigur?
Also eine Marienstatue.
Von Maria. Maria. Ach so. Ah, okay.
Die hatte der da hinten irgendwo, weil ja die Christen zu einem bestimmten Zeitpunkt in Japan verfolgt worden sind. Und das wurden sie ja auch anhand dessen, ob sie sich... Sie sollten sich dann halt vor so eine Statue stellen und dann anhand dessen die entweder verleugnen oder eben zu ihr stehen. Und daran konnte man dann erkennen, ist ein Christ oder Christin oder nicht. Und da ist dann so viel Leid geschehen, dass dieser Mönch also beschlossen hat, dass er diese Statue zu sich in den Tempel nimmt, um die dort zu beherbergen. Und ja, und einmal im Jahr zu Weihnachten ist meine Mutter da immer zu dem Mönch gegangen und dann haben sie zusammen Weihnachtslieder gesungen im Tempel und, und zu Maria gebetet gemeinsam.
Oh, wow. Ja.
Ja, ja.
Also da auch keine Trennung, ob es
nee,
jetzt Buddhismus ist.
Nee, und das, aber ich meine, ich muss sagen, ich bin auch als Kind sehr gerne in deutsche Kirchen gegangen. Mhm. Das mochte ich auch schon. Also es hat mich immer irgendwie fasziniert, so die Ruhe, ne?
Mhm. Da hattest du ja so einen schon langen Weg vom Zugang oder Kontakt mit dem Buddhismus und bestimmt hat sich da auch viel verändert über die Jahre. Und magst du jetzt einfach mal erzählen, wie du heute praktizierst, also vielleicht in der Meditation oder auch außerhalb?
Ja, da hat sich in der Tat viel geändert, obwohl ich glaube, dass Kinder schon eigentlich intuitiv wissen, was wirklich tiefer Friede ist oder was wirklich Glück bringt. Ja. Und das hat sich eigentlich nicht verändert, aber was sich tatsächlich verändert hat, sind so die Methoden, wie ich jetzt damit praktiziere und auch das, was ich weitergeben kann, also das Bescheidene, was ich weitergeben kann und auch gerne weitergebe. Es gibt eben Techniken, die man, finde ich, üben kann. Und bei mir gehört es einfach dazu. Also klar, ich habe viel auf dem Kissen gesessen und einfach auf den Atem geachtet. Und das war auch für die Zeit gut. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich an meine wirklich tiefen Themen dadurch nicht unbedingt drankomme. Und ich glaube schon, dass es das passieren kann, aber es dauert einfach lange. Und dann habe ich mit dem Yoga noch angefangen und im Yoga kann man ein bisschen schneller über den Körper eben an die eigenen Themen, weil es dadurch schneller sich gespiegelt hat und mit dem Körper lässt sich auch noch mal anders üben und besonders dann auch wirklich in diese Atemübungen reinzukommen, die also eigentlich so ein natürliches Atmen eigentlich wieder vielleicht die einen dazu zurückbringen sollen. Das waren eigentlich so meine Schlüsselpunkte und ich habe verstanden, dass Meditation nur möglich ist in einer wirklich tiefen Entspannung und dass alles an Druck, was wir aufgebaut haben, eigentlich Leistungsdruck, ne? Dass das erstmal was ist, was man möglichst ja, wenn es schon nicht, man kann das ja nicht einfach abstellen, das ist ja nicht so einfach gesagt wie getan oder getan wie gesagt, aber um in so eine wirklich meditative Haltung zu kommen, in der man wirklich bereit ist, alles, was sich zeigt, wirklich anzuschauen. Das ist ja jetzt noch nicht die Erleuchtung, sondern ich rede hier von einer meditativen Übung, die auch im Alltag sich nachher dann insofern niederschlagen kann, als dass man dann einfach auch bei anderen Menschen das kann, ne? Dass man sozusagen so möglichst ohne Vorurteile und sozusagen wirklich sieht, was jemand anders zu sagen hat oder was der fühlt oder was der eben wirklich, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, braucht man das auch. Und das geht meiner Meinung nach nur, wenn man in irgendetwas ruht, also wenn der Körper und der Geist nicht gleichzeitig irgendwie eigentlich einen besseren Ort suchen. Ja. Und ich glaube, was da gemeint ist mit besseren Ort suchen, ist, das kennt nämlich jeder, ne? Ganz viele setzen sich so aufs Kissen und denken so, jetzt, okay, Stille. Bitte Stille jetzt. Ich muss doch jetzt ruhig werden. Und dann ist man natürlich überhaupt gar nicht ruhig, weil das ist wahrscheinlich die beste Methode, überhaupt nicht ruhig zu werden, das so erzwingen zu wollen. Ne? Man kann sich zwar zwingen, da auf dem Platz sitzen zu bleiben. Ne? Man kann sich auch noch irgendwie zwingen, auf irgendwie eine Sache sich einigermaßen auszurichten. Aber wichtig ist die Haltung dahinter. Und die Haltung dahinter, da, ich meine, der Buddhismus sagt ja immer, die Motivation ist alles, was die Erfahrung prägt. Deswegen ist das so wichtig, die eigene Motivation sehr klar zu sehen. Ne? Und wenn ich jetzt das haben will, dann muss ich verstehen, dafür muss ich erstmal, wenn ich Ruhe haben will, dann, wenn ich mich da dauernd in eine Anstrengung bringe, dann kann ich keine Ruhe erfahren. Das ist nicht relativ einfach.
Ja, also vielleicht ist es ja auch die Übung der Meditation, Entspannung zu lernen. Also du hast gesagt, dass man Entspannung braucht, um in die Meditation zu kommen. Aber vielleicht kann man das ja auch am
Ja.
Anfang noch gar nicht durch Leistungsdruck
Ja.
oder was auch immer,
Ja.
Prägungen. Und dann wäre es vielleicht die Aufgabe erstmal, wie lerne ich mich zu
Ja,
entspannen,
ja,
oder?
ja. Auf alle Fälle. Ja, natürlich. Also es gibt allerdings da einige oder relativ viele, die ich kenne, die sagen dann halt, gut, das sind dann noch Entspannungsübungen, das ist noch keine Meditation. Aber das ist egal. Also es geht in die richtige Richtung. Ja. Ja.
Also vielleicht erstmal auch mit Entspannungsübungen, klassischen Entspannungsübungen kombinieren und dann andere Formen der Meditation anwenden. Das ist so ein, wäre das so ein Weg, den du vorschlagen würdest.
Ja, ja, auf alle Fälle. Okay. Und überhaupt erstmal darauf zu achten, was strengt mich an, was passiert dann mit meinem Geist, mit meinem Körper. Mhm. Wenn ich mir ein Ziel setze, ist es völlig in Ordnung, sich ein Ziel zu setzen, aber was wird dann in Gang gesetzt? Also welche geistigen Aktivitäten? Ja, und wenn ich das will, okay, mache ich. Aber wenn ich entschieden habe, ich will jetzt keine geistigen Aktivitäten in dieser Richtung, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich das verwirklichen, nach was ich mich sehne. Und dann geht es natürlich Trial and Error. Das muss man ausprobieren und auch natürlich mit Meditationstechniken ausprobieren. Also wir machen es in der Vipassana-Gruppe, du kennst das ja, eigentlich so, dass wir die Vipassana-Übung selber ist eigentlich sehr kurz gehalten und der größere Teil oder ein großer Teil geht erstmal darum, überhaupt in diese Ruhe, in diese Weite zu kommen, in der man sozusagen erstmal ganz diesen ruhigen Blick, den man für die Vipassana braucht, erstmal entwickeln zu können. Ne? Da verwenden wir ja sehr viel Zeit, den Körper zu spüren und in dieses Gefühl zu kommen. Der Ort, an dem ich mich jetzt befinde, ist der richtige Ort. Es gibt jetzt keinen besseren. Und auch wenn er nicht super gut ist, es ist auf alle Fälle gut genug für diesen Moment. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz tiefe Erkenntnis zu sagen, das, was gerade in diesem Moment passiert, ist gut genug. Und es ist der Moment, das ist der Moment, der mir die ganze Fülle bringt. Es gibt keinen anderen. Es ist zwar in alter Schuh, das wird in jedem Zen-Buch wird einem gesagt, es ist nur im Jetzt das Glück zu finden. Und es, irgendwie hat man das schon alles gehört, ne? Aber die meisten Leute können gar nicht, oder inklusive meiner selbst, ich habe das lange auch nicht verstanden, weil mir ist es immer so passiert, als Kind habe ich im Garten gesessen, habe Blumen angeguckt und plötzlich war ich so total glücklich. Und ich habe diese, also ich war so vertieft und habe in diese Farben reingeguckt und habe so, war es einfach nur glücklich, dass das, was ich gesehen habe, so schön ist. Und ich habe das später, konnte ich das so im Nachhinein, es gibt ja diese Vertiefungszustände bei den Jhanas und es ist eigentlich das, diese ersten Vertiefungszustände sind ja dieses Piti, ne, diese Freude, die da aufkommt, die ja auch noch ein bisschen grob ist, aber ich konnte da schon gewisse Parallelen erkennen. Und wenn man das analysiert, also wenn man mal so einen Zustand irgendwo erlebt hat, dann kann man doch sagen, es war ein Zustand von, da ist es gut.
Ja.
Und irgendwie ist das, finde ich, das Hauptkriterium, um erstmal, also das ist einerseits, ne, zu üben, klar, wie du sagst, also das ist irgendwie das, das, was wir üben wollen und mit dieser Übung kommen dann, kommt die Kraft, da auch noch tiefer gucken zu wollen und vielleicht auch das, so ein Mut, weil es ist ja nicht mal alles angenehm, was sich in der Meditation zeigt.
Ja.
Aber trotzdem irgendwie noch dahinter zu wissen, okay, gerade ist es jetzt sehr unruhig, jetzt tauchen auch noch viele Gedanken auf und es kommt auch noch ein komisches Gefühl, irgendwie fühle ich mich nicht richtig wohl und trotzdem zu sagen, trotzdem, der Ort ist gut genug. Es ist gut, wie es ist gut genug für diesen Moment, es ist mein Moment. Und das ist, ich glaube, das ist eigentlich diese Kernübung, dass man so eine Art Zufriedenheit erstmal kommt. Dann nennt man das ja auch Vertrauen, das sich daraufhin entwickelt. Ne? Das Vertrauen entwickelt sich, aus dem Vertrauen entwickelt sich Kraft, weil ich weiß, ja, wenn ich das mache, dann gehe ich weiter in diese Kraft. Und also aus Kraft erfolgt auch immer wieder Kraft, ja. Ne? Und aus Zuversicht. Ja. Und dadurch gibt es dann, meine ich, ist eine stabile Praxis etwas, was dir auch sehr viel Zuversicht gibt, egal wie schwierig vielleicht irgendwas gerade ist. Man sagt ja auch, ne, man wächst so mit seinen Aufgaben und es ist dann klar, die nächste Aufgabe ist natürlich dann immer ein bisschen schwieriger, ne? Muss ja so sein.
Diese Entspannung zu erreichen, ist ja der Körper auch sehr wichtig. Ja. Und in den Anleitungen, die du gegeben hast, bisher zum Beispiel, hast du auch oft vom anstrengungslosen Sitzen gesprochen.
Ja.
Und manchmal hört man auch sowas wie, ja, man soll aber auch mit Energie sitzen und so. Und was bedeutet das anstrengungslose Sitzen für dich? Wie sieht das aus und was macht das?
Also das anstrengungslose Sitzen ist für mich auf einer rein körperlichen Ebene eine Art Sitzen, wo ich meinen Körper ganz lebendig spüre. Ich habe gar nicht das Gefühl, der ist so meinetwegen so fest wie ein Klotz. Der ist eher so wie Wasser. Ja? Wie so sagt ja auch der Buddha, das ist nur ein Hautsack eigentlich. Ja? Und da ist alles drin lebendig. Und ich habe so das Gefühl, der Körper ist also so eine Art Hautsack, der einfach da so hingesetzt wird. Und in ihm ist alles lebendig, aber er bleibt auf dieser unten ist der Boden, da bleibt er drauf sitzen. Und dann ist er so aufgebaut, ich sage das ja oft, das ist wie wenn du hier hast du so keine Bauklötzchen, aber wenn man Bauklötzchen einfach nur so übereinander stellt, dann, ne, wenn da einfach so fünf Klötzchen, wenn du sie so übereinander setzt, dass sie nicht so versetzt sind, dass sie stabil sind, dann musst du sie nicht festhalten, damit sie halten. Sie halten dann einfach. Mhm. Und so ist es auch mit dem Körper. Wenn du einfach den so übereinander setzt, die einzelnen Stellen, also von unten nach oben aufgebaut, dann ist das die Schwerkraft selber sorgt dann dafür, wenn du dann entspannt bleibst, dass du einfach sehr weich sitzt. Mhm. Also du spürst dann die ganze Zeit den Körper auch richtig gut. Mhm. Und im Gegensatz dazu, das können wir jetzt leider ja nicht so gut, wenn ich so eingefroren bin, also ich sitze und ich kann das auch richtig gut. Ich sitze und ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte, aber ich sitze. Da probiert's mal aus. Das ist ganz schön anstrengend. Und was nämlich dann passiert, leider, wenn man sich so wahnsinnig anstrengt, um gerade zu sitzen, klar, das nächste ist dann die absolute Ermüdung. Und dann sackt man vielleicht irgendwann einfach zusammen, das ist anstrengend. So, okay, das ist auch natürlich eine tolle Erfahrung, sowas mal zu machen. Also ich würde jedem raten, mal so diese Erfahrung zu machen. Also, Mann, das ist so anstrengend. Ja, aber ich glaube, es gibt noch eine andere Methode, dass man halt einfach sagt, okay, ich brauche das jetzt gar nicht so, muss nicht so 1A sitzen, muss gar nicht 1A aufrecht sein, muss auch nicht Klassenbester sein, ich muss auch nicht am schönsten sitzen von allen und ich muss auch nicht 10 Stunden auf einmal sitzen, auch nicht 3 Stunden, auch keine 60 Minuten, sondern ich kann mir jetzt einfach mal vornehmen, dass ich diese 5 Minuten, die ich jetzt sowieso hier sitze, einfach mal richtig genieße. Und es ist einfach ein anderer Ansatz. Dann sagst du einfach, okay, mein Körper, ich erlaube mir selbst, den ganzen Körper zu spüren. Und es ist so anstrengungslos. Das ist eigentlich so vom Gefühl her so ein bisschen, wie wenn du auf der Luftmatratze liegst, irgendwo auf dem schönen See. So ein Gefühl wäre das. So dieses, ah, ich genieße das.
Okay, und das erreicht man dann im Sitzen, indem man es sich erlaubt, einfach den Körper
zu spüren.
So zu spüren und auch so zu lassen, wie er ist.
Ja, und das, weil wir halt alle immer so viel leisten müssen, haben wir uns das ein bisschen abgewöhnt, dieses einfach nur genießen. Und da haben wir dann halt aus dem Yoga zum Beispiel die Übungen aus dem Liegen. Und dann versuchst du, also das hast du auch schon mitgemacht, man liegt dann sowohl auf dem Bauch als auf dem Rücken und lernt, aha, okay, da muss ich ja gar nichts festhalten. Und dann wird dadurch so eine Übung so lange durchgeführt, bis du merkst, ach, brauchen wir gar nicht anzustrengen. Und diese Erfahrung, dass du ganz wach sein kannst und gleichzeitig der Körper ganz, also gleichzeitig so entspannt ist und sich gut anfühlt, das ist sozusagen wie so eine Art Erinnerung und die kann man dann ins Sitzen übertragen. Mhm. Ja, verstehst du, was ich meine?
Ja, verstehe ich. Und die Motivation dahinter ist zu genießen.
Ja, ja, nicht genießen im Sinne von also es ist einfach nur sozusagen, ja, das darf auch genossen werden, ja, schon richtig. Also genießen im Sinne von, ah, das darf sich auch gut anfühlen. Okay, ja, ich brauche mich nicht zu kasteien. Und man muss, ja, ne, weil ich finde das interessant, man darf sich ja dadurch mal überlegen, was ist eigentlich der Hintergrund, wenn ich sage, okay, ich sitze jetzt wie eine Eins. Ja, was ist eigentlich die Motivation dahinter? Warum muss ich denn überhaupt wie eine Eins sitzen? Und warum bin ich nicht gut genug, einfach nur, weil ich jetzt schief sitze?
Ja.
Ja?
Ja.
Weil ich finde ja, man sollte ganz, der Ausgangspunkt, wo ich jetzt gerade bin oder du, den sollte man auch als Ausgangspunkt sehen. Das ist auf alle Fälle sehr hilfreich, wenn man irgendwo hingehen will. Ne? Zum Beispiel, du willst ein Picknick machen und willst dich auf den Weg machen. Dann ist es sehr gut, wenn du auf Google Maps wenn du dir da deinen Weg irgendwie eingibst, dann ist sehr gut, wenn du den Standpunkt, wo du bist, als Anfangspunkt nimmst und nicht da drüben auf dem Berg. Okay?
Ja.
Dann wird es schon echt schwierig, ne? So mit dem Weg. Und das meine ich aber jetzt im übertragenen Sinne, ist das total gut zu merken, da wo ich bin, da bin ich auch. Da fange ich halt an. Und dann gehe ich den ersten Schritt. Oder ich gehe ja beim Meditieren nicht. Aber ich fange da an, wo ich bin. Und es ist so unglaublich wichtig. Also ich finde eigentlich den Google Maps Vergleich ganz gut.
Ja. Also nimmt die Selbstakzeptanz ganz viel Anstrengung aus der Meditation.
Ja, ja. Total viel. Und das ist halt so hilfreich, weil, ich meine, du kennst es auch mit, es gibt ja Metta, also liebende Güte, die immer als Voraussetzung eigentlich für jegliche Art von Meditation genannt wird. Ne? Und mit Liebe ist halt, sind alle Wesen eingeschlossen, auch ich selbst. Und wenn ich jetzt nur hier mit mir selbst sitze, dann sogar als erstes mit mir selbst liebende Güte zu praktizieren. Das fällt ja vielen schwer, so so aktiv, ne? Aber vielleicht ist es eher so, dass das ist eigentlich diese Fürsorge, ne? Diese Fürsorge für sich selbst, zu sagen, okay, ich kann gar nicht so gut auf dem Boden sitzen, ich sitze lieber auf dem Stuhl. Ah ja, dann fühlt sich das besser an. Und dann mache ich das. Und wenn ich irgendwann auf dem Boden sitzen will, dann kann ich mir vielleicht sogar Hilfe holen, kann sagen, kann jemanden drauf gucken lassen, der kann mir sagen, vielleicht brauchst du ein höheres Kissen, vielleicht brauchst du ein bisschen Unterstützung an den Knien. Das ist jetzt erstmal, was hört sich so formal an, aber ist auch irgendwie, wir haben ja so einen Körper, ne, der hat auch Bedingungen.
Ja.
Und wenn ich die ignoriere, da kommt also natürlich, es gibt natürlich die höchsten Yogis, die können, die haben ihren Körper derart unter Kontrolle, die können auch auf einem Zeh stehen oder sitzen wahrscheinlich oder auf einem Daumen irgendwie. Und können dabei ihre Ruhe bewahren. Aber für uns ist erstmal so okay zu sagen, ja, ich habe da so einen Hautsack, den setze ich jetzt hier hin, mit seinem eigenen Gewicht wird er schon da sitzen bleiben. Also spüre ich das, wo sitze ich, und ich spüre, dass der Boden mich trägt und dass der Boden mich immer trägt. Ich bin noch nie irgendwie durch den Boden gefallen. Und ja, das sind so Sachen. Das darf man ruhig mal spüren, weil das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, so eine Art Urvertrauen in sich selbst und nicht nur in sich selbst, sondern auch in das Umgebende zu haben. Ne?
Ja.
Ja, da haben wir jetzt das ist also alles Riesenthema Entspannung. Ne? Ich würde sagen, am Ende, es gibt ja sogar so Lehrer, die sagen, dass eigentlich die Erleuchtung eigentlich so in eine Entspannung, eine komplette tiefe Entspannung in das Sein ist. Einfach, und das finde ich auch eine total schöne Erklärung. Kein Hindernis, kein Widerstand. Einfach so, ne? Ja.
Ja, so. Spannend. Und eine Voraussetzung ist die Liebe, ne? Metta.
Ja.
Und davon sprichst du auch öfter in den Anleitungen, auch an den Vipassana-Tagen.
Ja.
Da hast du zum Beispiel mal am Anfang gesagt, so etwas wie, geh liebevoll um mit all dem, was auftaucht.
Ja.
Oder sowas.
Ja.
Ich hoffe, ich zitiere dich da ungefähr richtig.
Ungefähr richtig,
ja. Kannst du ausführen, was du damit meinst oder wie man das macht?
Ja, also Anleitungen sind ja immer nur Übungsvorschläge, ja. Und das ist eine Art Affirmation am Anfang, ne? Da würde man sagen, meine Affirmation ist, ich möchte so freundlich wie möglich mit allem umgehen, was mir begegnet. Also das versuche ich. Ich versuche mich so, das ist sozusagen meine Affirmation, das ist das, was ich tun möchte, ne? Ich möchte mit allen Gedanken, die kommen, freundlich umgehen. Ich möchte mit den Gefühlen freundlich umgehen und mit allen Ereignissen, die vielleicht dann während dieser Zeit noch stattfinden. Das ist so ein bisschen alles, was noch passieren kann, ne? Und freundlich heißt, kannst du ja selber, was würdest du denn unter freundlich verstehen? Freundlich heißt halt, okay, darf da sein. Ja? Wenn zum Beispiel ein kleines Kind lernt zu laufen und dann fällt es ja öfters um, dann würde man ja nicht sagen, du kannst das überhaupt nicht. Oder jetzt hast du deine Hose dreckig gemacht oder so, ne? Sondern man würde so freundlich sein und sagen, kommst du, man würde dem helfen und wenn es weint, weil es sich irgendwie wehgetan hat, weil es umgefallen ist, nicht umgefallen, hingefallen ist, dann würde man so freundlich sagen, da nicht, wird man gar nicht so ein großes Ding draus machen, ne? So. Mhm. Und das, diese Art von Freundlichkeit ist eigentlich gemeint, ne? Es ist halt, ich sag mal so, wir nennen das halt eine Übung, weil es auch nicht leicht ist, weil wenn wir es schon alles könnten, dann müssten wir das ja auch gar nicht üben. Und die Übung besteht halt darin, mich dran zu erinnern. Und ich glaube, also mit diesem Satz, wenn man sich das selber mal so vorsagt und versucht, mehr so in das Gefühl hineinzugehen, was bedeutet, ich will freundlich mit mir selber sein. Okay, ich will einfach freundlich mit mir selber sein, jetzt. Und dann ist das so eine Art Energie, mit der man da auch reingeht. Mhm. Ja? Das ist einfach eine bestimmte Art. Und man darf sich ja, also es heißt ja immer, Gewohnheiten können so oder so sein. Ich würde sagen, das ist erstmal eine gute Gewohnheit, wenn man sich das angewöhnt. Und es ist aber nicht so leicht, weil jetzt ist zum Beispiel so, ja, du sitzt und also es gibt ja so mehrere Obstacles, die da passieren können, ne? Also erstens, der Körper ist irgendwie doch nicht so zufrieden mit der Situation, mhm. bringt irgendwelches, vielleicht nur ein Jucken hervor, aber vielleicht auch ein Schmerz ja. und vielleicht auch ein Dauerschmerz, der vorher noch nie da war oder vielleicht war er auch schon vorher da. Das ist vielleicht sowas, was oft auftaucht, ja.
ja.
Dann gibt es noch dazu die Gedanken und dann gibt es noch sowas wie, oft gibt es dann auch so eine Müdigkeit, also ja. so eine Ermüdung und mit der Ermüdung kommen dann eben auch immer Gedanken, die sind dann meistens nicht mehr so klar, aber so ein bisschen sind sie meistens, jetzt bin ich auch so müde und eigentlich...
Ich müsste doch wach sein.
Ja, entweder kommt das oder es kommt auch einfach, ich bin einfach so erschöpft und ich will jetzt gar nichts üben.
Mhm.
Also es gibt's ja auch, ne? Also es gibt da und damit freundlich umzugehen, würde zum Beispiel jetzt, ich finde es ja immer ganz gut, wenn man es sehr konkret macht. Ja?
Ja.
Also wenn ich jetzt zu Hause sitze und merke, ich werde so müde, dann finde ich, ist es eine richtig gute Idee, sich erstmal hinzulegen, zuzudecken und erstmal eine halbe Stunde zu schlafen. Wenn man wieder wach ist, dann kann man dann weitermachen. Also ich finde, da soll man so klug mit sich selbst umgehen. Ne? Oder wenn ich merke, ich habe Schmerzen, das kann halt auch einfach an einer nicht so optimalen Sitzhaltung liegen. Und deswegen ist es dann vielleicht gut, die Haltung zu verändern oder nochmal jemanden zu bitten, draufzuschauen auf die Haltung. Also da geht es auch ein bisschen auch um Ursachenforschung, aber man muss jetzt nicht eine Stunde lang Schmerz aushalten. Wobei natürlich, ich kenne viele Menschen, die über Schmerz in tiefe Zustände gekommen sind. Das ist schon möglich. Man kann alles aussitzen und darüber hinaus wachsen und so weiter und so fort. Aber ja, das ist so eine Sorte Askese oder Disziplin. Ich würde das jetzt hier in diesem Lande nicht so an erste Stelle setzen, weil das ist eigentlich schon relativ gut entwickelt. Ich sage ja.
Also sich auch erlauben, dem Körper dann in dem Moment das zu geben, was er braucht.
Ja, ne, okay, dem Körper zu geben, was er braucht. Ich werde ein bisschen präziser, weil okay. das hört sich so an wie der Körper. Es ist ja immer, der Körper ist ja nicht unabhängig vom Geist. Deswegen finde ich, kann man nicht so den Körper, so wie der Körper braucht das. Der Körper, der ich will das gar nicht, aber der Körper braucht das. Also ich finde es nicht so gut, das zu separieren. Man Aha. kann ja sagen, der Geist braucht es auch. Müdigkeit ja. kommt eigentlich nicht alleine vom Körper, meistens nicht. Die Müdigkeit, die bei der Meditation auftritt, ist meistens nicht, weil man in der letzten Nacht nur 15 Minuten geschlafen hat. Meistens nicht.
Mhm.
Selbst wenn man ganz normal geschlafen hat, egal, irgendwas zwischen 5 und 8 Stunden, kann es sein, dass selbst wenn man jetzt morgens sich hinsetzt, dass man dann wieder müde wird, okay? Und das ist nicht, weil der Körper ist nicht, bringt nicht die Müdigkeit hervor. Na, ganz selten nur.
Was würdest du denn jemandem sagen, der meditiert und jedes Mal nach 15 Minuten Meditation oder sowas tritt die Müdigkeit auf und soll man sich dann einfach immer hinlegen und schlafen? Irgendwie ist es so ein sehr frustrierendes
Nö, Erlebnis, ich würde einfach die Meditationszeit auf 14 Minuten runtersetzen.
Ja, es gibt auch oft die Idee, dass man so durch die Müdigkeit durchsitzt oder irgendwie die Müdigkeit als Hindernis betrachtet wird und man dann einfach weiter meditiert und dann verschwindet sie oder so.
Ja, das kann auch passieren. Also so ein bisschen, ja. Gibt da so unterschiedliche Herangehensweisen, ne? Wenn man immer davon ausgeht, dass man auch als Anfänger schon 60 Minuten sitzen muss, dann kann man das so machen, dann kann man sagen, okay, 10 Minuten denke ich so vor mich hin, 20 Minuten schlafe ich, weil ich müde bin, also ich sitze zwar, aber ich döse vor mich hin, dann nächsten 20 Minuten mache ich manchmal, denke ich ein bisschen rum und mache manchmal ein bisschen Übung und die letzten 10 Minuten bin ich richtig gut dabei. Also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen böse an, aber wenn ich mir dann diese 60 Minuten angucke, dann denke ich, okay, hast du 60 Minuten geübt. Das ist auf alle Fälle eine gute Sache, aber ich würde es anders angehen. Ich würde sagen, fang an mit 3 Minuten und versuch diese 3 Minuten zu also so, dass du die wirklich nehmen kannst und dann kannst du langsam steigern, weil dann gewöhnst du dich dran, du gewöhnst deinen Geist und dich selber dran, diese freundliche Achtsamkeit auch wirklich von Anfang an zu halten. Ich finde, das ist einfach nur eine andere Herangehensweise. Ich finde das so ein bisschen besser, weil man nämlich sozusagen von der positiven Erfahrung heraus das aufrollt. Ja? Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
Weil ich habe einfach den Eindruck, dass dieses Durchsitzen und Durchhalten und Überschmerzen hindurchzugehen. Ich habe einfach den Verdacht, dass das hier in dieser Gesellschaft, die sehr leistungsorientiert ist, dass dieses Durchhaltevermögen bei den meisten Menschen schon relativ gut abrufbar ist. Ja, also ich habe den Eindruck, dass wir das gar nicht so sehr üben müssen.
Ja.
Und aber das andere einfach mal mit dem, also einfach mal auch nur für 3 Minuten zu sagen, okay, ja, dann tut's jetzt halt ein bisschen weh. Aber ich spüre meinem Atem, ich spüre, wie der Körper da ist, ich spüre es lebendige. Also lieber diese Zeit, die ich habe, gut ausfüllen und nicht über so, sag ich mal, so schwierige Sachen hinweggehen. Das finde ich, ist nicht die beste Methode.
Ja, ich verstehe, was du meinst und kann mich da auch drin wiederfinden, weil ich früher sehr häufig so meditiert habe, dass ich mir eine bestimmte Zeit gesetzt habe, so und so lange will ich jetzt meditieren. Und dann war eine Zeit der Meditation, war angenehm oder schön oder was auch immer, vielleicht auch nicht. Es sind Gefühle aufgetaucht, Gedanken, mit denen ich irgendwie umgegangen bin. Und dann irgendwann aber, es ist nur noch so, wann ist denn die Zeit um? Ich sitze jetzt noch, okay, noch 10 Minuten, die sitze ich jetzt noch und dann ist die Zeit um und dann ging es nur noch darum,
ich halte in den letzten
Minuten, ja, ich halte das aus. Und gleichzeitig gibt es ja auch viele, also zumindest war so mein Eindruck, viele Texte oder Vorträge, wo es so darum geht, auch die Meditationszeit zu steigern. Also es wird häufig davon gesprochen, so es ist gut, die Meditationszeit zu steigern und dass man auch vielleicht so Disziplin braucht oder den inneren Schweinehund überwinden soll und
ja,
und
weißt sowas, du, was, ja? Für was man Disziplin braucht? Man braucht Disziplin, eine Gewohnheit aufzubauen und zwar eine liebevolle Gewohnheit aufzubauen. Dafür braucht man richtig viel Disziplin. Ja, ist wahr.
Mhm.
Das ist die richtige Disziplin, das Richtige aufzubauen. Also, es gibt ja immer dieses Wort Achtsamkeit. Und alle denken immer so, Achtsamkeit, ja, das heißt einfach nur gucken, was ist und gar nicht urteilen. Es wäre aber eine Art von Konzentration. Achtsamkeit heißt eigentlich im buddhistischen Kontext, genau zu wissen, was da passiert. Also jetzt mache ich mich gerade nieder, zum Beispiel. Jetzt habe ich einen richtig negativen Gedanken. Das ist achtsam. Genau zu wissen, verstehst du? Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen, es ist ein schlechter Gedanke da, ich denke den, oder zu wissen, ah, okay, das ist jetzt also wieder einer von den negativen Gedanken, der ist zurückzuführen auf zu viel Wollen oder was weiß ich. Also mit anderen Worten, Achtsamkeit ist eigentlich genau die Erinnerung an das, was ist heilsam, was ist unheilsam. Das ist die Erinnerung eigentlich daran. Und dann immer zu sagen, okay, es ist da, ich muss es nähren oder ich will es nicht nähren. Will ich jetzt meine Wut, meine Müdigkeit, was weiß ich, will ich das noch nähren oder will ich einfach das gar nicht mehr nähren, will sagen, nee, das tut mir nicht gut, also ich fäll eine Entscheidung, ja. Und ich glaube, das wird so ein bisschen manchmal zu wenig betont, dass wir eigentlich am Ende auch zu Menschen werden wollen, die Entscheidungen treffen können. Und zwar aus einer wirklich aus der größtmöglichen Sicht. Und wir können nur so eine große Sicht entwickeln, so eine liebevolle, wenn wir auch zu uns selber liebevoll sind. Also, wenn du jetzt was praktizierst, was dich eigentlich demütigt, dann hast du, wenn du es karmisch betrachtest, wenn du da 10 Minuten sitzt und nur das durchhältst, was macht das denn mit deinem Geist? Du nährst eigentlich eine Methode, die dir wahrscheinlich bis jetzt in deinem Leben nicht viel gebracht hat und auch weiterhin nichts bringen wird, weil, ich sag mal nicht so nichts, aber die führt nicht unbedingt auf diesen Pfad des Öffnens. Mhm. Das ist Zähne zusammenbeißen und durch, Luft anhalten und durch. Das ist auch sehr verbreitet. Mhm. So, ich halte das aus, ich werde das schon überleben. Ich glaube, man darf da ruhig seinem Inneren, sage ich mal, auch ein bisschen dem Instinkt zu vertrauen und sagen, vielleicht muss ich das gar nicht durchhalten. Und das ist nicht zu verwechseln mit dem Schuft, der sozusagen in uns steckt und immer sagt, ach, geht doch über den Park oder so, bringt doch alles nichts. Das ist was anderes. Ja. Okay. Es geht um die Klarheit, ja. Zu erkennen, also man kann nur einen klaren Geist entwickeln, wenn man auch sich damit beschäftigt und diese Gedanken analysiert, im Nachhinein zu wissen, okay, wohin hat mich dieser Gedanke gebracht? Und was könnte die Quelle, die Motivation von diesem Gedanken sein? Und wenn ich dem auf die Schliche komme, weiß ich, okay, das war die Motivation dahinter. Dann verstehe ich mich selbst, ne? So, ja.
Und du hast eben davon gesprochen, dass zum Beispiel, wenn dann sowas auftaucht wie Wut oder sonst was, dann betrachtet man das achtsam, bedeutet zu sehen, okay, ist das jetzt heilsam oder nicht heilsam? Und dann kann man sich vielleicht entscheiden,
ja,
nähere ich das oder nicht?
Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen intellektuell an, aber wenn ich zum Beispiel merke, okay, ich habe ist ja auch so ganz beliebt, zum Beispiel, man hat sich entschlossen zu meditieren und dann ist irgendwie just in dem Moment kommt draußen die Müllabfuhr. Also es wird sehr laut, wird klappert und vielleicht reden noch Leute laut. So. Und dann kommt vielleicht eine Art Negativität auf, dass das jetzt in diesem Moment von außen kommt. Und im Nachhinein zu merken, wie lange habe ich mich jetzt zum Beispiel damit beschäftigt? Wie viele Minuten habe ich eigentlich mich damit mit diesem Gedanken, oder ich meine, die Müllabfuhr war vielleicht schon längst weg und ich bin immer noch damit beschäftigt. Das ist so dieses berühmte Ding mit dem Geist, dass der Geist dann Sachen festhält, obwohl es gar nicht mehr da ist. Und da wird ja zum Beispiel so bei Geräuschen gibt es ja so einen Trick quasi zu sagen, dass man benennt, okay, lautes Geräusch oder und dann auf das Verklingen des Geräusches achtet. Also man setzt den Fokus ein bisschen auf die Qualität des Geräusches, damit man von dieser Beurteilung ein bisschen wegkommt. Ne? Ja.
Wenn jetzt schon zum Beispiel starke Wut oder auch Trauer auftaucht, wie kommt man denn dahin, das dann nicht zu nähren? Also, weil viele Menschen haben ja eher den Eindruck, die Wut ist jetzt da und ich kann da nichts machen. Die ist eben da, weil ist ja jetzt blöd. Oder ich bin traurig, weil mir halt was Schlimmes passiert ist und da ist ja jetzt die Trauer, also.
Ja, also zum Beispiel der Trauer ist es ja ganz oft so, dass sie auch einen Ausdruck im Körpergefühl hat, ne? Die meisten Emotionen haben ja auch im Körperlichen einen Ausdruck, das heißt, man fühlt das an einer bestimmten Körperstelle. Und der Körper ist ja sozusagen nur ein Spiegel, also ein körperlicher Ausdruck unseres geistigen Erlebens. Und Schmerz kann sich auch im Körper sehr gut ausdrücken, ne? Also ich meine jetzt emotionaler Schmerz, nicht körperlicher Schmerz, also zum Beispiel Trauer ist zum Beispiel, ich persönlich mache das dann so, dass ich wirklich versuche, das zuzulassen und dieses Fließen, was da meistens bei der Trauer gibt, es auch irgendwie so eine Art Fluss oder die Farben der Trauer zu erleben, ne? Und ohne allzu tief reinzugehen. Aber wie, es ist so ein bisschen wie so ein Forscher, der sagt, okay, ich bin traurig, was ist das denn für eine Traurigkeit? Was ist das denn genau für eine Traurigkeit? Ist das jetzt eine Traurigkeit? Und dann kann man auch anfangen, darüber zu kontemplieren. Ist es eine Traurigkeit? Ist es, habe ich einen Verlust erlitten? Schmerzt mich der Verlust? Oder ist es etwas, hat mich etwas enttäuscht? Wie fühlt sich das, die Enttäuschung an? Und dann auch zu gucken nochmal, auch wenn es weh tut, nachzuforschen, an welcher Stelle ist die aufgetretene Enttäuschung? Weil mich dieser Mensch so angeguckt hat in dem Moment, wo ich verletzbar war oder nicht gelobt hat. Meistens kommt es ja von außen, ne? Also bei Enttäuschung ist es meistens so. Trauer hat oft was mit, also eben mit Verlust zu tun oder eben auch falschen Erwartungen. Ne? Und aber das dann zuzulassen, also das, diese, das ist ja ein ganzes Paket, in der ich persönlich glaube halt in der Trauer, die in dem Moment auftaucht, ist sozusagen auch der ganze Heilungsprozess schon drin beinhaltet, wenn ich ihn zulassen kann. Und deswegen ist Vipassana, finde ich, heilend, weil das ist immer eine Reinigung, das auch zuzulassen. Das heißt jetzt nicht, dass ich schreiend und heulend auf dem Kissen sitze, sondern einfach nur, ich würde sagen, das ist wie so ein Mikromoment, wo man sagt, okay, was ist es? Was ist das gerade? Es ist so ein innerliches, okay, was ist es denn eigentlich? Na, so ein, sich selbst so mal kurz zuzulassen, zu fragen, was es eigentlich ist.
Das klingt ja erst auf das erste Hören, sage ich mal, auf den ersten Blick kontraproduktiv, dass man sagt, in die Trauer reinzugehen, die wirklich zu spüren, das bewirkt dann die Heilung. Sonst haben wir oft die Idee, ah, ich will diese Trauer jetzt nicht spüren, die soll so schnell wie möglich weg und dann soll es mir wieder gut gehen. Aber was passiert denn dann mit der Trauer, wenn man die zulässt und in die so reinspürt und die so anschaut, wie du das gerade beschrieben hast?
Ich glaube, die darf Gestalt annehmen und naja gut, ich bin jetzt kein Psychologe, ich kann das jetzt nur so beschreiben, wie ich das erlebe, dass indem ich dem einen Raum zugestehe, verliert sie schon viel von ihrer Dynamik und es verändert sich schon. Also zum Beispiel, viele kennen zum Beispiel den Zusammenhang zwischen Wut und Trauer. Ne? Wenn man Wut zum Beispiel hochkommen lässt, entsteht oft auch eine Trauer. Weil irgendwas eigentlich traurig war und dann dieses nicht damit zufrieden sein erzeugt eine Wut. Weiß nicht, kannst du damit
ja,
das anfangen?
Ja, ja.
Und also oft kommt man auf Trauer. Ja. Ne? Ich glaube, traurig sein.
Verletzlichkeit.
Verlassen worden zu sein. Und wie fühlt sich das an, verlassen worden zu sein? Dieser Moment des Verlassenwerdens, den einfach mal so zuzulassen, das ist erfordert so ein Mikromoment von Mut. Ich weiß nicht, ich kann es nicht anders sagen, weil es ist minimal der Unterschied zwischen wegdrücken und doch mal so ein ganz kleines bisschen hingucken. Das ist wirklich so mikrobisch. Der Unterschied ist von außen kaum erkennbar. Und trotzdem ist das Zulassen, dass man die Tür so ein ganz bisschen aufmacht und nicht einfach, du bleibst draußen. Weil dann braucht man so viel Kraft und Wut und Aggression, um das zu halten. Und außerdem ermüdet das extrem. Und ich finde, wir haben als Menschen wirklich Besseres zu tun. Wir müssen ja die Welt noch retten. Also da können wir, das frisst einfach so viel Zeit und Energie. Deswegen ist besser, dieses Mikro-Türchen, so einen Schlitz aufzumachen und zu sagen, okay, wer bist du? Was willst du? Was wollte ich? Was wollte ich eigentlich? Was habe ich mir eigentlich gewünscht, versprochen? Was wurde enttäuscht? Ne? Es ist, ich glaube, am Ende ist es oft, diese Verletztheiten gehen ja oft auf dieses Verlassenwerden zurück und sich selbst schwach zu fühlen und hilflos, ausgeliefert. Ich glaube, es sind immer so eine Art Grundthemen, ne? Existenziell eigentlich. Ne? Und es ist garantiert nicht angenehm, sich hilflos zu fühlen. Aber ich sag mal so, auf dem Kissen sitzt man relativ sicher. Das meine ich jetzt ernst, ja. Das, auf dem Kissen kann nicht so viel passieren und es wird auch nur das rauskommen, was man sehen kann, ne? Aber es geht um diesen kleinen, ja, um diese diese kleine geistige Bewegung, die so ein ganz bisschen sagt, okay, ich weiß, du bist da, ich muss es halt angucken. Ja. Sonst komme ich nicht weiter.
Ich selber habe in solchen Momenten mir dann auch oft selber gut zugesprochen. Zum Beispiel so wie gesagt, ja, das ist okay oder ist in Ordnung und sowas. Ja. Das hat mir dann auch so diese diese Sicherheit in dem Moment ja. gegeben. So, mhm.
Ja. Ja. Ja, ich meine, dafür ist es tatsächlich auch so, dass die Gruppe, wenn man in einer Gruppe sitzt, dass man da schon Halt bekommt. Ne? Weil man kriegt dann diesen Halt von außen. Das ist halt der Unterschied. Mhm. Wenn man jetzt alleine zu Hause sitzt, ja. dann und in Tränen ausbricht und dann heulend die nächsten 3 Stunden auf dem Boden liegt, das wird wahrscheinlich in der Gruppe nicht passieren. Mhm. Weil die hält das sozusagen. Die hält das ne, von außen so ein bisschen mit. Und dadurch können solche Prozesse dann, glaube ich, und irgendwie weiß man das auch intuitiv, dass man da geschützt ist. Ne? Mhm. Da wird schon jemand sein, wenn es ganz schlimm kommt, dann bin ich nicht allein. Ich werde nicht in, also jetzt in die totale Dunkelheit gehen. Mhm. Ne? So, ja.
Ja, ich würde gerne noch auf das Thema Yoga zu sprechen kommen. Und zwar, was hast du vorhin gesagt, manche Themen kommen mehr auf beim Yoga oder sind bei dir mehr aufgekommen, weil der Körper das noch mehr spiegelt?
Ja.
Kannst du das ein bisschen ausführen, was da...
Ja, kann ich, das ist ganz einfach. Zum Beispiel diese erste Übung, die ich immer mache, ne, dieses Krokodilhaltung, das, ich weiß, als ich das erste Mal gemacht habe, also das ist eine Haltung, da liegt man auf dem Bauch, das erkläre ich hier gerade nochmal, ja. und hat den Kopf etwas höher als den als das Herz so und auch den Bauch, sodass dadurch die ganz natürliche Bauchatmung ganz alleine stattfindet. Also es ist eigentlich so eine Haltung, in der man ohne drüber nachzudenken automatisch Bauchatmung betreibt. Ne? Und da ist ja die Übungsanleitung, dass man einfach mit jedem Einatmen den Körper spüren soll von innen. Mit diesem Ausatmen gibt man einfach immer noch ein bisschen mehr Gewicht an den Boden ab. Kann nichts passieren, man liegt ja schon auf dem Boden. Man fällt also nirgendwo hin, ne? Logisch. Und das war, glaube ich, die erste Stunde bei meinem Yoga-Lehrer. Da gab es diese Übung. Und sollten wir halt machen. Und dann hieß es auch, ja, mach mal morgens, bevor du meditierst, auch diese mhm. Übung. Und ich habe das also dann morgens widerwillig gemacht, gebe ich zu. Sehr widerwillig, dachte ich, warum kann ich jetzt nicht einfach auf mein Kissen gehen, wieso muss ich mich jetzt erst auf den Boden legen, das ist total blöd, aber egal, ich habe es gemacht und habe aber gemerkt, wenn ich mich jetzt auf den Boden lege und wirklich zulasse, einatmen, den Körper spüren und ausatmend immer noch ein bisschen mehr Gewicht an den Boden abgeben, ich hatte das Gefühl, ich falle in die Unendlichkeit oder ich weiß nicht wohin. Es war irgendwie so eine leichte Panik dann in mir. Ich dachte, wo falle ich denn da hin? Also dieses Loslassen hat sich so angefühlt wie Sterben.
Ach wow. Ja.
Also dieses, ne? Und das hat mich so ein bisschen irritiert. Und dann habe ich ihn gefragt. Und er hat mich dann 20 Minuten interviewt, ob ich körperlich Beschwerden habe, ob ich Kreislaufschwäche habe. Ne? Habe ich alles nicht gehabt. Und dann hat er zu mir gesagt, okay, es ist alles gut. Du wirst nicht ins Unendliche fallen, du kommst einfach irgendwo an. Und dann wusste ich, dass das eine gute Erfahrung ist, die ich machen kann. Ich lag nur auf dem Boden, ich habe nichts getan, aber ich habe mich so hingeben können. Ich habe das Gefühl zulassen können, dass ich jetzt falle. Und das war ein Angstmoment natürlich, ne? Mhm. Den zuzulassen. Ihr kennt das ja vom Träumen, ne? Da hat man auch das Gefühl zu fallen, dann macht man auf.
Ja.
Aber das ist Urangst, ne, fallen. Und und da wusste ich einfach, okay, da kann ich so eine Erfahrung machen. Und ich erlebe es auch, ich weiß nicht, ob andere das auch so erleben, wir sprechen da jetzt nicht so drüber, aber also ich persönlich, das ist meine Erfahrung, dass man mit dieser Art von Übungen, die ganz einfach sind, weil sie so einfach sind, überhaupt nicht komplex, keine Akrobatik, nichts. Dadurch kommt man an die ganz primären Gefühle.
Okay.
Ja?
Ja.
Und das ist die große Möglichkeit, finde ich, in der Körperarbeit.
Okay. Also glaubst du, braucht man beim Yoga gar nicht so sehr, also geht es gar nicht darum, für dich jetzt irgendwie bestimmte körperliche Kraft oder Fähigkeiten zu erlangen?
Überhaupt nicht. Nein, das ist so ein Nebeneffekt. Das passiert nebenbei. Das eigentliche Yoga, was wir, also aus der Yoga-Tradition, in der ich bin, da ist es eigentlich
was ist die eine Tradition?
Himalaya-Tradition. Also das ist eigentlich sehr auf Meditation ausgerichtetes Yoga. Und die Idee dahinter ist, ich nutze meinen Körper als Erfahrungsfeld, um Schwierigkeiten, die ich habe, um mich geistige Schwierigkeiten mit denen zu konfrontieren, mit Ängsten besonders, Unsicherheiten auch. Ja, weil bei den Yoga-Sachen ist es ja oft so, es ist ja so, nein, ich Manchmal muss man so eine Haltung einnehmen und nach ungefähr 3 Atemzügen denkt man, jetzt fallen die Arme aber ab. Die fallen natürlich nicht ab. Es ist so simpel. Aber das, was hochkommt, ist, man soll sozusagen immer versuchen, in der Asana die Ruhe zu finden, egal wie schwer es ist. Und der Körper ist vielleicht angestrengt, aber innerlich Ruhe zu halten und die äußere Unruhe des Körpers als äußere Unruhe wahrzunehmen. Und das, finde ich, schult den Geist enorm. Und es geht nicht darum, meinen Körper zu stählen, sondern es geht darum, die Erfahrung, die mein Körper mir anbietet, sozusagen als Schulung zu nutzen. Das ist eigentlich gleich wie bei Vipassana, wo man sagt, da dürfen die Gedanken hochkommen. Und dann nutze ich das sozusagen als Material, um mich selber kennenzulernen und um mich zu schulen. Na, also ich versuche sozusagen gleichzeitig, während etwas eine schwierige Situation in meinem Körper ist, muss man dazu sagen, in dieser Art Yoga, das sieht von außen so derart harmlos aus, die Arme fallen auch gar nicht ab. Es geht da um, also da passiert gar nichts, da wird man sich auch kein Bein brechen oder irgendwas, die Schulter ausrenken, nichts dergleichen, weil das so einfache Sachen sind und die bringen so einfache Gefühle hervor des Körpers. Und deswegen ist es so sichtbar. Mhm. Und damit zum Beispiel zugucken, okay, wovor habe ich jetzt eigentlich Angst? Ja. Immer wieder zu gucken, in jeder Position zu schauen, aha, da taucht Unsicherheit auf. Ich soll auf einem Bein stehen, kann ich das? Also was taucht auf? Ne? Und dann irgendwo zu gucken, wo in meinem Körper finde ich diese Sicherheit. Ne? Und die gibt's natürlich da auch. Also, ja. Und dann gibt's ja im Yoga natürlich, es gibt irgendwie den grobstofflichen Körper und der wird aber natürlich von dem feinstofflichen Körper bestimmt und von den feinen Energien und eben auch vom Geist. Also da gibt es einen Zusammenhang. Ne? Mhm. Und das Feine bestimmt immer das Grobe, nicht umgekehrt. Mhm. Also das kennen wir von der Meditation auch. Ne? Und ich finde, denken ja viele immer so, Psychotherapie und Meditation sei eine gute Kombination. Ich finde so Körperarbeit und Meditation ist eine sehr gute Kombination.
Mhm. Mhm. Kurz zur Beschreibung, so die Male, wo ich bei deinen Yogastunden mitgemacht habe, da waren so sehr viele sanfte, kreisende Bewegungen, zum ja. Beispiel mit den Handgelenken, mit den Armen, mit der Hüfte. Und mir ging es früher so, dass so eine langsame Yoga-Stile mich total angenervt haben. Ich habe immer gedacht, wann geht's denn los und brauchte mehr Power und Action. Mhm. Und erst nachdem ich länger Yoga praktiziert habe, wurde es dann irgendwann so, dass ich diese ruhigen, langsamen Bewegungen auch genossen habe und da erst in die Ruhe gekommen bin. Mhm. Also vorher musste ich immer diese geistige Unruhe immer noch aushalten.
Ja, ja, und im Körper ausagieren, ne?
Ja, ja. Und jetzt hat sich das gewandelt, also dass ich mit beidem mich sehr gut fühlen kann. Ja. Und auch mit diesem langsamen, ruhigen Stil, den ich bei dir erfahren habe, dass der dann auch den Körper wieder zur Ruhe bringt. Aber vielleicht erst, wenn man auch sich darauf einlassen kann.
Also, ja, das ist halt die Arbeit da dran, ne? Mhm. Das ist die ganz große, finde ich, Arbeit des Geistes, die das dann mit sich bringt. Mm. Das ist gar nicht so einfach.
Ja.
Es ist leichter, sich auszupowern.
Ja, genau.
Ja.
Da ist man aber halt auch immer wieder in diesem, was erreichen zu wollen irgendwo.
Ja, also ich meine, ich bin ja, das hast du auch vorhin nicht ganz richtig gesagt, ich bin kein Yoga-Lehrer, ich darf nur die Sachen weitergeben. Ich bin Yoga-Praktizierende, ich habe die Erlaubnis, bestimmte Sachen weiterzugeben. Ich würde mich nicht als Yoga-Lehrer bezeichnen.
Ja.
Und also mein Yoga-Lehrer, der schafft das, dich in eine also durch diese sanfte Art bringt er dich wirklich richtig ins Schwitzen.
Ah, okay.
Ja, also da ist das kein Gegensatz. Ja, das geht schon alles zusammen auch. Also das ist, und das, diese Balance zu finden, wann bin ich so unangestrengt, dass ich trotzdem kann? Weil je unangestrengter ich bin, das kennst du von schwierigen Positionen, dann funktioniert das.
Ja.
Wenn du angestrengt bist, kannst du eigentlich. Also ich fand das interessant, meine Tochter, die klettert, die macht so Climbing halt, so Free Climbing, und die sagt, es ist eigentlich nur eine Frage der Angst.
Ja.
Sie hat gesagt, du musst die ganze Zeit nur wissen, wie du mit deiner Angst umgehst. Das wäre gar nichts Körperliches eigentlich. Mhm. Wenn ich da sehe, wie sie dann an 3 Fingern an irgendeinem Loch drin hängt und das ganze Körpergewicht damit festhalten muss, bin ich mir nicht so sicher, aber sie sagt das. Ja, ja.
Das auch wieder das Vertrauen, ne? Und das, was auch in der Meditation ist, das Vertrauen und zu sehen, okay, ich werde gehalten oder so.
Ja, ja.
Sehr spannend. Ja, wir sind langsam am Ende der Zeit angelangt. Genau, am Ende der Folge gibt es ja immer eine Empfehlung, die ich ausspreche und auch die Gäste. Ich selber habe eine Empfehlung, die ich erstmal vorstelle und dann, ich weiß nicht, ob du eine mitgebracht hast, vielleicht hast du danach auch noch eine Empfehlung. Genau, also meine Empfehlung für heute ist ein Buch und zwar von Pema Chödrön. Das ist eine US-Amerikanerin, die in der tibetischen buddhistischen Tradition ordiniert ist, also eine Nonne ist. Pema, P-E-M-A, Chödrön, C-H-Ö-D-R-Ö-N. Und das Buch ist Places That Scare You, oder auf Deutsch, geh an Orte, vor denen du dich fürchtest. Also es passt ja auch gerade genau zum Thema. Und das war eins der ersten Bücher, die ich zum Buddhismus gelesen habe, oder vielleicht sogar das erste. Und es gibt eine wunderbare Einführung, so wie diese alte Tradition des Buddhismus doch in unseren heutigen Alltag integriert werden kann. Und sie kommt eben auch aus dem euroamerikanischen Kulturraum und hat es eben so auf unsere Kultur und unsere Zeit so ein bisschen umgeschrieben, sage ich mal, und gibt auch praktische Übungen darin. Und das ist wirklich wunderbar. Und da geht es um viele Themen, wie wir auch heute besprochen haben, also um die Öffnung und so diesen Shift weg vom Widerstand hin zum Liebevollen. Und ja, genau, also das ist meine Empfehlung.
Toll, toll. Da fällt mir jetzt auch eine Empfehlung ja. ein. Meine Empfehlung wäre eigentlich sich zu erinnern, und zwar erinnern an einen Ort oder an einen Platz, wo man sowas empfunden hat wie alles ist gut. Also ich möchte dazu aufmuntern, nochmal zu gucken, wo war dieser Ort, wo einfach alles gut war, wie es war. Und es nochmal so reinzulassen ins Herz und damit dann weiterzugehen.
Wunderschön. Danke dir. Gibt's noch was du sagen möchtest zum Ende?
Ach, ich hoffe, dass wir das auch wieder machen. Das hat mir jetzt total Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne. Ich würde das sehr gerne wieder machen. Und ich glaube, es gibt noch viele Themen, worüber wir sprechen können. Vielen Dank dir, Mido. Ja. Mir hat es auch total viel Spaß gemacht.
Herzlichen Dank.
Alles klar, dann mach's gut.
Danke, tschüss.